So ist seine Verteilung. Also im Himmel werden wir dann verstehen und erkennen, was Gott ist. Hier erkennen wir eben nur, dass es ihn gibt, ohne dass wir eben näher wissen über ihn. Ich habe aber schon gezeigt, dass man sehr wohl die Existenz eines Dinges erkennen kann, ohne seine Natur zu erkennen. Eben, man kann sagen, da ist etwas, aber ich sehe es nicht richtig. Gibt es denn nicht eine substanzielle Wahrheit, wenn man so viele wahre Dinge sieht, die nicht die Wahrheit selbst sind? Sprechen wir jetzt, sagt er, gemäß der natürlichen Einsicht. Wenn es einen Gott gibt, ist er unendlich unbegreifbar. Da er weder Teile noch Grenzen hat, hat er keine Ähnlichkeit zu uns. Wir sind also außerstande zu erkennen, was er ist und ob er ist. Wer würde es unter diesen Umständen wagen, die Frage zu lösen? Wir gewiss nicht, die wir keine Ähnlichkeit mit ihm haben. Wer wird also die Christen tadeln, wenn sie keine Rechenschaft über ihren Glauben ablegen können, da sie eine Religion bekennen, über die sie nicht Rechenschaft ablegen können? Indem sie sie vor die Welt hinstellen, erklären sie, dass sie eine Torheit sei, Stultitia, und dann beklagen sie sich darüber, dass sie nichts beweisen. Wie sie bewiesen, werden sie nicht Wort halten, gerade weil es ihnen an Beweisen fehlt. Fehlt es ihnen nicht an Sinn. Ja, aber so sehr, dass sie entschuldigt, die das so darbieten, was machen wir jetzt? Sagt er, Gott ist oder er ist nicht. Aber welcher Seite werden wir uns zuneigen? Die Vernunft kann hier nichts bestimmen. Ein unendliches Chaos trennt uns. Am äußersten Ende dieses unendlichen Abstands wird hier ein Spiel auf Kreuz oder Schrift gespielt. Was wollen Sie setzen? Aus Vernunft können Sie weder das eine noch das andere tun. Aus Vernunft können Sie keins von beiden abtun. Beschuldigen Sie also nicht die des Irrtums, die eine Wahl getroffen haben, denn Sie wissen hier gar nichts. Das ist genau sein Ausgangspunkt. Das muss man also sehen. Und da sagt er eben, ich beschuldige Sie nicht, diese Wahl getroffen zu haben. Der, der Kreuz wählt, hat den gleichen Fehler gemacht wie der andere. So irren Sie eben beide, das Richtige ist überhaupt nicht zu wetten, sagt der Gegner. Was sagt jetzt Pascal? Ja, aber man muss wetten. Darin ist man nicht frei. Sie sind im Boot. Sein berühmtes Wort, ja. Vous êtes embarqué. Was werden Sie also wählen? Sehen wir zu. Da man wählen muss, lasst uns sehen, wo Sie am wenigsten riskieren. Sie haben zwei Sachen zu verlieren, das Wahre und das Gute. Und Sie haben zwei Sachen einzusetzen, Ihre Vernunft und Ihren Willen, Ihre Erkenntnis und Ihre Seligkeit. Das ist der Punkt. Und Ihre Natur hat zwei Dinge zu meiden, Irrtum und Elend. Ihre Vernunft ist nicht mehr verwundet, da man notwendig wählen muss. Wenn Sie das eine oder das andere wählen, damit ist ein Punkt erledigt. Also die Vernunft reicht nicht zu, das ist sein Punkt. Sagt er, angesichts aber einer solchen Sache, gibt es Gott oder nicht? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Sagt er, da muss man sich für irgendwas entscheiden. Oder man entscheidet auf jeden Fall sich in irgendeiner Weise. Sagt er, und da ist die Frage, was mache ich da jetzt? Und da sagt er, aber Ihre Seligkeit, wägen wir Gewinn oder Verlust für den Fall, dass wir auf Kreuz setzen, also darauf, dass Gott ist. Schätzen wir diese beiden Möglichkeiten ab. Wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie also ohne Zögern darauf, dass er ist. Ja, das ist der Vorschlag, den er in diesem Text so macht. Also, wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Weil auch derjenige, der gewählt hat, dass es Gott nicht gibt, da ist auch nichts, wenn es ihn eben nicht gibt. Das sagt er, und deswegen muss ich sagen, denen, die uns von Fehlern überzeugen, ist man sehr verpflichtet, denn sie töten ab, sie lehren, dass man verachtet wurde, sie verhüten nicht, dass man nicht auch in Zukunft sei, denn man hat genug andere Fehler, um verachtet zu werden. Sie bereiten die Übung der Verbesserung vor und die Befreiung von einem Fehler. Das ist wunderbar, ja, man muss setzen, aber vielleicht setze ich zu viel, sagt der Gesprächspartner. Er sagt, aha, ich muss setzen, aber setze ich da nicht vielleicht zu viel? Und da sagt er, da die gleiche Chance für Gewinn und Verlust besteht, so können Sie dennoch wetten, auch wenn Sie nur 2 Leben für 1 zu gewinnen hätten. Wenn es aber 3 Leben zu gewinnen gäbe, so müsste man spielen, denn Sie sind gezwungen zu spielen und Sie wären unklug, da Sie so genötigt sind zu spielen, wenn Sie nicht in einem Spiel, wo die Chance für Verlust und Gewinn gleich ist, Ihr Leben einsetzten, um 3 Leben zu gewinnen. So argumentiert Pascal in diesem Text. Aber es gibt eine Ewigkeit des Lebens und des Glücks, und wenn es unter dieser Voraussetzung eine Unendlichkeit von Möglichkeiten gäbe, von denen nur eine für Sie ist, so hätten Sie doch Grund genug, 1 Leben einzusetzen, um 2 zu gewinnen, und Sie würden verkehrt handeln, da Sie ja verpflichtet sind zu spielen, wenn Sie sich weigerten, in einem Spiel, wo unter einer Unendlichkeit von Möglichkeiten eine für Sie ist, 1 Leben gegen 3 zu spielen. So, das ist das, was er da also behauptet, und dann geht es auf die Weise auf, wenn man das so entwickelt. Ist da bis dorthin eine Nachfrage? Ist es,
ja. Durch den Begriff des Spiels hat er ja die Wahrheit so ein bisschen beiseite.
So ist es. Die lässt er weg, weil er sagt, die ist uns verschlossen.
Weil das wäre ja der einzige Gewinn vom Gegner, dass der sagt, gut, ich habe zwar alles verloren,
aber ich habe recht gehabt.
Aber ich habe recht gehabt.
So ist es.
So ist es.
Ja. Genauso. Also das ist eine Frage, meine ich auch, die man hier anstellen muss zunächst mal. Aber das ist darin stehen, sagt er, und Ende dieser Rede, also was kann Ihnen denn Schlimmes zustoßen, wenn Sie sich auf diese Seite schlagen? Sie werden treu, rechtschaffen, demütig, dankbar, wohltätig, Freund, aufrichtig, wahrheitsliebend sein. Allerdings die verderblichen Vergnügungen, Ruhm und Genüsse werden Sie nicht haben. Das ist also, wenn ich eben anständig lebe, muss ich mir verschiedene Unanständigkeiten versagen. Das bleibt schon. Und da sagt jetzt der andere, ich gebe es zu, ich erkenne es an, aber gibt es denn kein Mittel, hinter das Spiel zu sehen? Gibt es denn hier keine Lösung? Und dann kommt ja jetzt diese berühmt-berüchtigte Antwort von ihm, dass er sagt, Sie müssen embêter, Sie müssen sich vertieren, also Sie müssen ins mechanisch-technische gehen hinein. Man muss also einfach schon mal anfangen zu tun, sagt er, indem man also Weihwasser nimmt und Weihrauch oder so, das soll man alles schon mal tun, damit man das lernt, und dann geht das eigentlich, so meint er. Also wenn der Anfang darin besteht, alles zu tun, als ob sie glaubten, indem sie Weihwasser nehmen, Messen lesen lassen und so weiter, das wird sie auf natürliche Weise zum Glauben bringen und embêter und verdummen, sagt er. Das ist also die berühmte Verdummung, auf die sich dann vor allen Dingen natürlich die angelsächsischen, also Atheisten oder so, berufen und sagen, das ist ja hier eine Dummheit. Und darauf sagt der andere, ja, das fürchte ich ja gerade. Aber warum? Was haben Sie denn zu verlieren? Sagt er. Nochmal. Also das ist genau der Punkt, dass er sagt, das ist eigentlich das Vernünftigste, was man machen könnte. So, und jetzt sind eben jetzt die Gegenfragen anzugehen, die Sie ja schon genannt hatten, wo man sagen muss, das sagt er zwar so, das soll so sein, also wie ist das mit der Verdummung, die dort hingehört, auf die sich dann besonders Mackie einlässt, nicht, und sagt, das ist ja also schrecklich, das ist ja unter der Würde und das geht nicht. Dann gibt es den Einwand, das sind ja eigentlich unmoralische Motivationen, kann ich eigentlich derartig egoistisch anfangen, so eine Wette zu machen? Reicht das dann? Also man könnte sagen, das bringt mich nicht in den Himmel, wenn ich das so mache, sondern das muss ich dann schon wirklich selber tun. Also deswegen schiebt er den Gedanken selber ein, dass man versuchen soll, man tut schon so alles, als ob man glaubte, und dann wird man da irgendwie so hineingeraten. Das ist ja dieser Gedanke des Apparats und der Maschine, die ja bei ihm gedacht wird. Das ist damals die Weise, dass man den Menschen ja als Maschine gedacht hat. Das war die Erfindung der Maschinen, vor allem mit den Wasserkünsten. Nicht, dass man gesagt hat, man kann hier Maschinen bauen. Und da hat man gesagt, L'Homme Machine ist ein berühmtes Buch, was damals geschrieben wurde, nicht, von einem Atheisten, dass er sagt, wir haben sowohl unser Psychismus wie unsere Physis ist eigentlich maschinenähnlich. Und Maschine waren damals also die Wasserkünste und Uhren, die man anfängt zu bauen. Nicht? Also das sind Maschinen. Und sagt, und wir sind eigentlich auch, unser psychischer Aufbau und unser physischer Aufbau ist eben auch nochmal eine Art von Maschine. Und wir haben eben den Verstand, mit den Maschinen umzugehen, auch mit unserer eigenen Maschine, sodass wir sagen, wenn wir die Dinge also tun, dann gewöhnen wir uns dran und hinterher machen wir es so. Das ist eine Voraussetzung, die eben auch in meinen Augen fragwürdig ist. Aber die muss man mitsehen, um ihn zu verstehen. Das war damals halt dieser Mechanismus, Mechanizismus, so muss man dann, glaube ich, sagen. Ne? Also, dass da sowas auf die Mechanik geht, dass man die hier entdeckt.
Da habe ich eine Frage, wo Sie vielleicht auch hingekommen. Ja. Einer wie der Pascal, vielleicht auch Ignatius von Loyola, wenn man ein bisschen ihn liest, die waren alle in der Aristokratie eingebunden. Die Herrschenden haben die Menschen, die ihnen untergeben waren, immer mehr als Sacheigentum eigentlich betrachtet, ja, als Personen. Mhm. Das heißt, die Menschen waren in die aristokratische Gesellschaft, die sie eingebunden waren, immer in etwas eingebunden, wo sie sich selbst nur als Sache,
ja,
sehen, als Ding.
Also das ist schon ein wichtiger Punkt, meine ich auch.
Und dann,
ja. Ja. Also deswegen, dass man von beiden Seiten
auch
kommt.
Die Kirche war eigentlich mehr Aristokratie als Hierarchie.
So ist es, so ist es.
Also ja. Auch
ist auch so.
Genau
so, ja. Eben, nee, das gilt wirklich quer durch. Ich finde ganz richtig,
und
was Sie sagen.
Ja, ist ja immer der von außen kommt.
Ja,
also selbst Ignatius von Loyola schreibt bei der Unterscheidung ganz am Anfang, also da gibt es die Gedanken, die von selber, von innen kommen,
ja,
und der böse und der gute Geist,
ja,
kommt von außen.
So ist es.
Also ist irgendwie,
ja, ja, ja. Eben, also deswegen also dieses Maschinendenken, das kommt aus beiden Ecken, also ich finde auch, ja, das ist zu ergänzen, das eine ist also diese Entdeckung dieser Maschinen, dass man das nimmt, das andere ist dieses maschinenhafte Verhalten innerhalb dieser feudalistischen Systeme.
Und gerade die Männer auch immer in militärische Strukturen eingebunden?
So ist es, ja, ja. Und das rächt sich dann entsprechend. Und von dort her kann man dann verstehen, dass er auf so etwas kommt und sagt, also wir fangen damit mal an. Und der Mechanismus macht es dann, wo er sich dann nochmal hilft, ja, den Mechanismus, den benutzt eben auch Gott und den können auch wir benutzen, klugerweise unsere Mechanismen, um auf die Weise das, was wir da einerseits also gern wünschen und wollen und was hier in dieser Weise rauskommt, wäre so. Merkwürdig ist ja auch diese Alternative, die er stellt. Er sieht eigentlich nur den einen Weg, dass man also glaubt und dann zugleich fromm ist und das alles da erfüllt, wo man sagen kann, das muss ja doch gar nicht sein. Die Werke der Barmherzigkeit können alle tun, also in jeder Religion. Und die sollen es auch tun. Und da geht es ja in diesem Sinn da ja auch nicht darum, dass jetzt die einen da höher in den Himmel kommen als die anderen, die Christen mehr als die Juden oder die Muslime. Nach diesem Entwurf auch, also Pascal und der Nathan mitgemeint, nicht? Also es geht wirklich nach dem, was man eigentlich tut und so, das ist es. Aber die Frage gehört eben zum Gutes tun, dass ich eben auch der Wahrheit die Ehre gebe, dass wenn ich die erkenne und ich auch dem anderen die Wahrheit nicht vorenthalten will, dass das mit dazu gehört. Das denke ich schon. Also wir haben diesen Mechanismus der Maschinen, wir haben den Mechanismus der gesellschaftlichen Ordnungen. Das stimmt, das sind die beiden Formen. Und die erklären, dass er jetzt sagt, dass wenn ich kann es nicht entscheiden, wie es ist, sondern ich kann angesichts dieses Nichtwissens nur so gehen. Und da gibt es ja auch den Einwand dann, dass es moralisch hochstehende Agnostiker gibt. Also das muss man ja auch mitbedenken. Die Frage wäre ja auch aufzunehmen, wie sieht das aus? Also erstmal diese unmoralische Motivation, die wird als die ist ihm immer vorgehalten worden, dass das ja eigentlich unmoralisch ist. Die Wette ist auf einen Egoisten zugeschnitten, ja. Einen Egoisten, der kühl seinen besten Erwartungsnutzen kalkuliert und danach seine Entscheidung und sein Handeln ausrichtet, statt sich voller Vertrauen einem liebenden Gott zu überlassen.
Man könnte aber sagen, das geht noch von der egoistischen Grundstruktur des Menschen aus.
Ja, ja.
Und da hat er auch wieder recht.
Die gibt es ja in uns. Die Frage ist.
Die ist ja da.
Ja, ja, aber ist sie wirklich, das ist eben jetzt die Frage, ist das wirklich der tiefste Punkt bei uns?
Der tiefste Punkt würde ich nicht sagen,
ja.
Aber es ist ein sehr bestimmender Punkt.
So ist es.
Weil das der Überlebensmechanismus ist schon auch zum Teil, hängt ja auch am Instinkt dran,
ja.
Dass wir das Beste machen aus Situationen, dass wir überleben und das fördert ja dieses Ego auch nochmal.
Ja.
Oder entwickelt es erst auch.
Ja.
Einer, der überleben kann, der hat meistens in schwierigen Situationen, der hat ja auch ein entwickeltes Ego, was jetzt gar nicht nur egoistisch sein muss. Da wäre ja eine philosophische Frage eben angebracht. Es ist doch so, dass der Mensch zwar ein Mensch ist, und da gehen ja die Meinungen dann auseinander, und trotzdem muss er es auch noch werden.
So ist es. So ist es.
Und da ist ja dieses Werden drin und da sind Unbestimmbarkeiten.
Die sind auch unbestimmt. Die Frage ist nur, kann ich behaupten, dass, da haben wir uns schon geeinigt, Sie haben auch gesagt, das ist nicht das Entscheidende beim Menschen, ist es sehr bestimmend, völlig wahr, aber zu sagen, das ist tatsächlich unser eigentlichstes Motiv, ist also die Selbstliebe, da frage ich mich schon, ob das stimmt. Ob es nicht eben tatsächlich in der Liebe, so sehr wir eben keiner von uns wirklich vollkommen lieben kann, dass wir eben doch hier einen ganzen Bereich des Selbstvergessens gewinnen können.
Ich würde sagen, Selbstliebe ist kein zweites, die eigentliche würde ja über sich hinausgehen.
Ja. Also der Thomas sagt es ja so, der Thomas sagt ja, macht sich selber den Einwand, dass die Selbstliebe, das sagt nämlich Aristoteles, dass die Selbstliebe das Muster aller Liebe ist. Und dann macht Thomas sich selber die Objektion, dass ja doch man aufgefordert ist, zum Beispiel sein Leben für den anderen hinzugeben. Und dann sagt er, ja, aber das tue ich dann meiner Seele zuliebe. Und da behaupte ich, dass das nicht so ist. Dass
ja, am Nutzendenken richtig.
Ja, eben.
Da geht es ja nicht mehr nur um Nutzen.
Das meine ich eben. Das meine ich eben, dass dieser Satz von Thomas nicht stimmt, dass Leute, die für andere ihr Leben opfern, dass die das nur tun, um ihre Seele willen. Das meine ich, das stimmt nicht.
Es ist sehr schwierig. Ich meine, mit der Seele ist es ja dasselbe. Der Mensch ist seelenbegabt.
Und ja.
Wenn man den Platon liest, dann muss er ja trotzdem erstmal dahin kommen, dass er von der Unsterblichkeit der Seele ausgeht.
Das ist so ist es.
Das ist eine Entwicklung.
Ja, eben.
Und jetzt im Neuen Testament ist es ja so, dass man sogar die Seele verlieren muss, um sie überhaupt zu finden.
Ja, ja.
Also da ist ja wirklich diesen geistigen Tod auch durchgehen, ist ja da schon angelegt.
Ja, ja, eben, meine ich doch.
Also da kommt man dann in ganz andere Sphären noch.
Ja. Und deswegen, sage ich, sind wir hier an der Grenze mit der Wette. An dem Punkt, weil die Wette lebt eben tatsächlich von diesem Egoismus und das halte ich nicht für einen richtigen Weg.
Und da ist nicht weit genug in diese echte Qualität des Christlichen, weil die ist ja schon zu Bett geschoben.
Ja, ja.
Und dann hat man die Wette, naja gut, ist doch wie Lotterie spielen, da stimmt sie auch wieder.
Ja, ja.
Da weiß man ja auch nicht, wenn man den Schein ausfüllt.
So ist es.
Ob man was bekommt.
Eben.
Und es scheint ja fast eine Ironie, also auszuschauen.
So ist es.
Wenn es jetzt von Nietzsche oder von Oscar Wilde wäre, würde man sofort vermuten, der meint das eigentlich bloß ironisch und will darauf hinweisen, dass das
so
nicht
ist
der richtige Ansatz.
So ist es, ja. Und so meine ich auch, und das hier ist es eben ernsthafter, weil er eben diesen mechanistischen, anthropologischen Blick hat. Aus der damaligen Zeit, also mit diesen Maschinen da und mit der maschinellen Ordnung, auf die Sie mit Recht hingewiesen haben, in dem feudalistischen System, dass von dort her eher unter diesem Gesichtspunkt, dass wir eigentlich eben apparathaft sind in unserem Leib, so dieser Gedanke auch, es ist gar kein Leib, sondern es ist der Körper. Und in dem bin ich, so hat es ja losgegangen, dass die Seele da im Körper steckt. Nicht? Also da ist das ist ja schon diese platonische Vorstellung, sodass ich hier erstmal Seele und Körper trenne und dass ich dann zweitens den Mechanismus sowohl in die Psyche wie in den Körper nochmal hineinnehme. Und unter diesen Vorstellungen ist es dann so, wie es ist, dass es jedenfalls ein Aufrütteln kann, würde ich trotzdem nochmal festhalten wollen. Deswegen habe ich eben angefangen, indem ich Ihnen da diesen Text von diesem Geschäftsmann da vorgelesen habe, diesen Artikel aus der FAZ, dass er sagt, ganz im Ernst, das ist also ein Weg, wie man das erstmal ein Stück kann. Und man, die müsste natürlich dann, irgendwann müsste man da schon dann ernsthaft werden.
Man könnte ja auch der Wirtschaft, dem Wirtschaftsgedanken wieder anheimgefallen sein, dass man eben Güter erwerben muss, um sie dann verteilen zu können. Aber was das letztendlich unter Umständen noch für Implikationen hat, wenn man jetzt eine Oper nimmt wie Freischütz, der erkauft sich das, dass er jetzt die und die Frau bekommt. Also er verkauft sich an den Teufel.
Ja, ja.
Die Wirtschaft in dem
ja.
ist ja auch was Teuflisches, wenn man es recht besieht, weil die Oligarchie ja zuständig ist, letztendlich auch für die Verarmung
ja.
in ganz großen Teilen. Ja. Also da kommt man dann schon auch bei dem, es ist freundlich gesehen von ihm, aber nicht streng genug.
So ist es.
Bei dem ja. sein Artikel.
Ja, ja. Von dem Geschäftsmann da, ja, von dem Herrn Mayer, ja.
Sage ich mal so, da nimmt man es dann nicht ganz so präzise.
Ja, ja.
So, das Geschehen der Dreigliederung.
Ja.
Also, was auch ganz auffällig ist, dieses Glücksspiel von Pascal, das ist ganz nach außen gerichtet. Er wählt etwas aus, was von außen kommt.
Ja.
Also, da nimmt diese Wortwitze in den Mund, Gott. Ah, das wäre ich. Das ist total auch außergewöhnlich.
Ja, ja.
In diesem Glücksspiel erscheint Gott, der von ihnen spricht, selber.
Ja, ja.
Sich selber.
So ist es.
Überhaupt nicht.
Ja, ja. Er ist schon merkwürdig. Nicht? Nun kann man eben sagen, es hat tatsächlich da eine bestimmte Sorte von Höflingen im Blick, die er erstmal nur so zum Nachdenken bringen kann. Das ist deswegen auch so in dieser Ausführlichkeit in die Pensée also aufgenommen hat. Er hat es ja selber nicht fertig redigiert, er ist ja darüber gestorben. Was er da noch gemacht hätte mit dem Text, wissen wir ja nicht genau. Sie sehen ja, wie der aussieht, was er da auch nochmal dazu geschrieben hat oder so auf den Blättern, nicht? In diesem Durcheinander. Man sagen kann, das ist ein Versuch und der ist faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben, behaupte ich schon, auch eigentlich ungenügend.
Vielleicht hätte er es zuerst einmal jahrelang spielen sollen mit den Leuten und da wäre natürlich dann schon vielleicht, hätte er einen Einfluss gehabt wahrscheinlich.
Eben, und der muss, und der eben nicht so mechanisch, wie er denkt, sondern dass hier wirklich Erfahrungen dann gemacht werden.
Ja.
Das habe ich auch versucht, den Leuten zu sagen, also, ja, und wie komme ich denn jetzt zur Wahrheit? Wo ich dann hingewiesen habe auf dem Buch da von Potocki, da die, jetzt weiß ich wieder gerade nicht, wie das Buch heißt, der Handschrift von Saragossa oder so ähnlich. Und da ist ja dieses Arztgebet drin, wo er sagt, ja, Potocki heißt er ja. Ne? Und da hat er gesagt, man muss einfach mal so ein Jahr lang, habe ich den Leuten gesagt, müssen sie in allem Ernst dieses Arztgebet sprechen. Das heißt, Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Und wenn man das wirklich ernstlich ein Jahr lang betet, behaupte ich, ist man nicht mehr der gleiche Mensch. Weil das dann einen in irgendeiner Form also schon ändert. Man riskiert es einfach so, aber wenn man es wirklich ernsthaft, ehrlich, aufrichtig, versucht das jeden Tag einmal zu beten bis dorthin, dann bleibt man, glaube ich, nicht in einem völligen Agnostizismus stehen, sondern dann tut sich irgendwas.
Müsste einer merken, dass er seelenbegabt ist.
So ist es.
Eigentlich.
Eben, nicht, das meine ich. Also das würde er erstmal entdecken, dass er die hat, ja eben, nicht? Dass er da wirklich eine unsterbliche Seele hat. Und zweitens, dass er dann überhaupt so ein Verhältnis zur Wahrheit bekommt. Denn das ist ja der Punkt, den auch Newman zum Beispiel anspricht. Ich kann mich nicht in den Sessel setzen und warten, dass ich jetzt der Wahrheit eine Audienz geben kann, sondern ich muss mich demütig der Wahrheit stellen und darum bitten, dass sie sich mir zwar zeigt. Die Wahrheit, ich meine nicht irgendwelche Richtigkeiten, sondern jetzt die wesentlichen Wahrheiten, die können wir nicht einfach in dieser Form einfach so entgegennehmen, sondern da muss man sich in dieser Form unterwerfen und darum bitten. Und das finde ich, das kann man Leuten vermitteln, dass ich wirklich ernsthafte Antworten auf Lebensfragen, dass ich die nicht da so hochherrschaftlich kassieren kann, sondern dass ich die erbitten muss, von wem auch immer.
Ja, und würde das jetzt dieses Sacrificium Intellectus auch erfordern, so wie ihr das sagt?
Eben, das meine ich eben nicht. Also deswegen finde ich, dass er treibt es eben zu weit, dass er meint, mit der Vernunft geht es gar nicht, die muss ich aufgeben. Und das ist nicht wahr, sondern das mache ich. Und auf der anderen Seite tut er das ja auch in seinem Entwurf, versucht er das ja auch, sowohl, dass er also aus der Schrift zitiert, wie sie Überlegungen stellt, eben mit Leben und Tod. Und alle diese Fragen, die er dort ja aufnimmt, sind ja da.
Also der Vernunftbegriff ist auch so ein mechanistischer Begriff.
So ist es ja. Das ist eben, da ist er zu sehr geprägt von seiner Naturwissenschaft und der Mathematik. Und das finde ich eben tatsächlich nicht so glücklich, sondern ich brauche noch diese andere Dimension, deswegen finde ich die Kunst für so wichtig, wo gerade diese andere Form hineinkommt, dass die Sprache eben nicht bloß die Sprache der Mathematik ist oder der Physik, sondern dass wir tatsächlich die Sprache des Mythos haben, der Erzählung zum Beispiel. Und dass diese Form von Sprache, die sich zum Beispiel darin zeigt, dass ich eben die Sprache nicht schlecht machen muss, wie die Leute, die sie immer nur als Beschreibung sehen. Wo ich sage, die Sprache ist nicht zum Beschreiben da, sondern zum Beschreiben malt man Bilder. Sondern die Sprache evoziert, sie ruft Dinge auf, wie im Zauber. Nicht, wenn einer da so erzählt und sagt, dem silbernen Band des Flusses da in der grünen Ebene oder von dem Feuerrauch, der aus dem Nüstern von einem Drachen kommt oder so. Wenn ich das schön erzähle, dann sieht der andere das. Also die Sprache beschreibt dort nicht, sondern sie evoziert, sie ruft auf. Und vor allen Dingen spricht Sprache sich zu. Mit Sprache kann ich Versprechen geben. Mit Sprache kann ich anerkennen. Und Hegel definiert die Liebe als, dass sich Menschen anerkennen, als sich anerkennend. Also ich anerkenne jemanden in dieser Wechselweisen der Anerkennung. Da ist vom Beschreiben überhaupt nicht die Rede. Und weil sie die Beschreibungen hier wollen, da kommen sie dann mit der Liebe oder mit der Mystik oder so, die brauchen wir gar nicht. Mein simples Beispiel, wie Sie wissen, ist ja einfach schon die Farbe. Ich kann keine Farbe beschreiben, sondern ich kann nur, wenn ich Farben beschreibe, erinnern an Erfahrungen mit der Farbe. Ich kann sagen Grasgrün, Olivgrün, Jadegrün oder so ähnlich. Das heißt, ich beschreibe nicht, sondern ich erinnere an Erfahrungen. Da muss ich erst gar nicht mystische Tiefen holen oder Höhen. Sondern es gibt bei sowas Simplem wieder, die Sprache ist nicht dafür da, um einem Blinden eine Farbe zu erklären. Und deswegen finde ich diesen Satz so wichtig, von dem Theologen, den Balthasar zitiert, wo er sagt, von Gott reden heißt nicht einem Blinden Farbe beschreiben. Sondern Gott begegnen, sagt er, heißt, dass ich eigentlich entdecke, dass ich ihn schon immer gekannt habe. Es ist also ein Wiedererkennen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken, dass man da immer das eigentlich schon erlebt hat, auch wenn man den Namen nicht wusste oder so. Und sagt, man entdeckt zwar Gott, aber es ist nicht so, wie wenn ich eine fremde Stadt entdecke, von der ich vorher gar nichts wusste, sondern ich erkenne wieder. Er sagt, jedes Erkennen ist ein Wiedererkennen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Also beim Vermitteln, also ich weiß, der andere weiß es eigentlich schon. Und deswegen heißt Reden von Gott nicht, einem Blinden die Farbe beschreiben. Bitte?
Und auch noch darüber hinaus ein Ort erinnern, zum Rufen des Namens Jesu.
So ist.
Jesus selbst. Dann, wenn ich rufe, auch er selbst meldet sich schon in dir.
Ja.
Wort Gottes, ja, ja. Ist also, der sich in mir auch ausspricht, aber zugleich im anderen.
Ja, so ist. Ich meine, das ist jetzt eben schon die christliche Sondergut, um es so auszudrücken. Da folgt ihnen eben in dieser Form weder der Jude noch der Muslim. Nicht? Aber deswegen sollen die Christen davon nicht schweigen. Das wollte ich damit nicht sagen. Sondern ich wollte nur sagen, dass man hier in dieser Situation steht. Und das war genau der Punkt, dass da heute zu viele Theologen bei uns sagen, wir wollen doch den anderen dann nicht lästig werden, da reden wir nicht davon, denn das klingt so rechthaberisch. Während ich meine ganze Hoffnung darauf gesetzt habe, dass wir jetzt endlich anfangen, mit den Juden und den Muslimen zu reden, statt bloß mit denen Krieg zu führen oder sie umzubringen, weil dann vielleicht nämlich zu hoffen wäre, das hatte ich immer so gedacht, dass wir tatsächlich von denen genötigt werden, von der Trinität zu reden. Tatsächlich ist es aber so, dass haufenweise die Theologen sagen, nein, wir wollen doch den Leuten da nicht lästig fallen, davon reden wir besser nicht. Und das bis hin eben zu den Religionslehrern. Und das, finde ich, geht eben nicht, sondern sie haben genau davon zu reden. Und das hatte ich mir erhofft, da so die Christen sonst das nicht wissen, dass wenn wir anfangen, mit denen zu reden und die uns darauf ansprechen, wir dann davon reden und dann müssten wir miteinander reden. Und die meinen, wir müssten das lassen, das sei falsch, dass wir da eine Dreieinigkeit denken. Und dann komme ich denen aber mit der Frage, könnt ihr denn einen einpersonalen Gott denken, wenn zum Personsein gehört Interpersonalität? Wenn ihr behauptet, also Allah ist eben eine Person, dann müsst ihr eigentlich sagen, er muss schaffen, damit er ein Gegenüber hat. Was ist das aber für ein Gott, der schaffen muss? Und wo ist unsere Würde, wenn wir geschaffen werden müssen? Dann haben wir nämlich keine Würde. Man kann das lesen. Ich habe das jetzt in einem anderen Zusammenhang, nämlich mal wieder aufgeschlagen nochmal, dass ich bei einem Wach, Joachim Wach, der zitiert in einem seiner Bücher zur Religionsphilosophie, zitiert er zwei amerikanische Autoren, die gesagt haben, dass Gott uns braucht. Das ist die Garantie, dass er unsere Freiheit respektiert. Und ich habe dazu immer gesagt und habe das jetzt auch wieder geschrieben, ist überhaupt nicht wahr, die Griechen brauchten ihre Sklaven und nannten sie das Mannsfüßige, Andrapodon. Also, dass man gebraucht wird, gibt einem keine Würde. Und deswegen muss ich sagen, dass Schöpfung darin von Personen geschieht, dass Personen um ihrer selbst willen geschaffen werden, nicht aus einem Bedürfnis Gottes. Denn beim Bedürfnis, nochmal, ist Gott nicht mehr Gott und unsere Würde ist dahin. Also deswegen ist das einfach verkehrt von diesen amerikanischen Kollegen, die da von dem Joachim Wach da zitiert werden, die sagen, das sei eine Garantie für unsere Freiheit, dass Gott uns braucht. Und deswegen ist ganz richtig, wie dann da eine junge Frau da ihr Buch da genannt hat, Gott braucht uns nicht. Das ist der erste Punkt, dass das hingehört, dass er uns schafft, nicht seinetwegen, sondern unseretwegen. Jeden Einzelnen. Das heißt Person sein, du wirst gewollt deinetwegen. Das ist göttlich, das heißt schaffen.
Das ist fast unbegreiflich.
Wie bitte?
Ich finde, das ist so unbegreiflich.
Ja, ja, ist wirklich unbegreiflich. Nur das ist aber genau eben unsere Würde, die da drin besteht, dass wir hier um unseren Willen da sind. Das ist genau das Göttliche. Wir können das ja auch nicht. Wir können so selbstlos nicht sein. Sondern bei uns steckt immer auch drin, dass wir selber was davon haben, vom anderen Menschen. Nur Allmacht kann also restlos selbstlos sein. Das ist der Punkt. Wir anderen haben das nötig und deswegen bestehen wir nicht aus reinem bloß um des anderen Willen, sondern da steckt auch immer drin, ich habe was davon. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich bin also gegen die Position dann von diesem skandinavischen Theologen, der eben sagt, der Eros sei Selbstsucht und stellt das ja ganz scharf gegen die Liebe. Nein, der Eros ist auch Liebe. Ich sage nur, Liebe ist nicht eigentlich Eros, aber Eros ist auch Liebe. Aber bei uns ist es so, dass das hingehört. Nur Allmacht kann wirklich reine Caritas sein. Und das wollen manche nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, ich habe ja auch ein paar Mal in meinem Leben solche Predigten gehört, wo dann der Prediger sagte, ja, Gott hat uns, also er brauchte jemand zum Lieben. Wo ich eben ganz richtig finde, was das uns Scotus sagt, sagt er, er schafft, weil er Mitliebende will, Condiligentes. Nicht, weil er jemand zum Lieben will. Mit den Muslimen kann man da nicht drüber reden, weil die sagen, sie wissen da einfach nichts. Das ist der Jammer. Mit den Juden kann man drüber reden. Und das hat ja der große Jesuit zwischen den beiden Weltkriegen, der Erich Pschyvara, im Lehrhaus ja getan in Frankfurt. Und hat denen gesagt, ihr müsst eigentlich sagen, Israel ist der Sohn Gottes. Und darauf läuft es hinaus. Und das ist die Frage, kann ich das sagen? Bin ich wirklich Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott? Das geht eben nicht, sondern das muss jemand anders sein. Und dann könnten wir ein Gespräch einführen und dann könnten jemals die Christen, wären dann genötigt, stärker von der Trinität zu reden, als es bis jetzt ist. Und diese Folgenlosigkeit dieses Glaubens für unsere Spiritualität und so, das hat ja Pater Rahner oft genug angesprochen. Dass er sagt, dass da würde, wenn sich herausstellt, die Trinität ist falsch, müsste man nicht viel wegwerfen aus den theologischen Büchern, weil es in vielen gar nicht vorkommt. Und das müsste anders werden, weil das die Mitte unseres Glaubens ist. Und da könnten die uns helfen. Das heißt ja nicht, dass die dann alle Christen werden, sondern die können ja bleiben, was sie sind, aber dass man in dieses Gespräch miteinander käme. Wäre doch was. Wobei das Problem ja nochmal ist, dass wir im Koran ja tatsächlich eine falsche Trinitätsvorstellung haben. Denn da ist ja, die Trinität besteht ja da aus Gott Vater, Christus und Maria. Und das ist natürlich nicht die Trinität. Aber das können Sie denen nicht bestreiten, weil der Koran ist ja kein Buch, sondern das ist ja also Gott von Gott. Man kann also nur sagen, ihr bezieht euch da auf etwas, was wir nicht glauben, sondern das hat es damals gegeben, sonst stünde es nicht im Koran. Aber das ist nicht das eigentlich Christliche, das ist nicht gemeint mit Trinität. Und darüber könnte man dann reden. Also jenseits der Wette. Also sagt er hier, das Problem ist hier, wie ist das mit den moralischen Agnostikern, die eben da gut sind? Was ist die Entscheidungs-, was ich nicht verstehe, weil ich davon zu wenig verstehe, also von diesen Entscheidungstheorien, da sagt er, da gibt es in sich schon nochmal Probleme, wo das nicht so unterzubringen ist ganz. Nicht? Das mag sein, ich mache es eben fest an dieser Mechanik, die er da drinnen hat und die ist nicht zu vertreten. Und dann bleibt das andere übrig, während den Einwand, den mache ich nicht mit, sondern tatsächlich müssen wir auch das mit berücksichtigen und einziehen, dass das mit hingehört. Und dann bleibt es in dieser Form eben offen. Unmoralisch ist es auch, ja, aber es ist ein Anstoß. Und so habe ich da also so einen Aufsatz gefunden, wo der schreibt, also mehrere Autoren werfen das dem Pascal vor, dass das eigentlich unmoralisch ist, das Ganze. Und er sagte, das trifft eigentlich jetzt ihn nicht, weil er ja extra vorher gesagt hat, das ist nur gemäß dem natürlichen Vernunft. Das sei nicht die eigentliche Begründung. Sagt, da gehe ich in die natürliche Vernunft. Und dass die natürliche Vernunft nicht zureicht, das hat er ja vorher deutlich gesagt als Angehöriger dieses Vereins, das er damit macht. Also die natürliche Vernunft reicht natürlich nicht. Und da die hinter der Wahlwette steht, ist klar, die Wette ist nur gedacht für Leute, die eben in dieser Weise in der natürlichen Vernunft leben und denken, sodass man ihn da nicht attackieren kann, sagt er, sondern wird er eigentlich nicht selber getroffen. Wer entscheidungstheoretische Überlegungen als unmoralisch ablehnt, weil sie auch den eigenen Vorteil mit einbeziehen, der missversteht den normativen Modellcharakter der Entscheidungstheorie. Das ist legitim, auch an seine eigenen Interessen zu denken. Ich muss es nicht streichen. Die Frage ist, was das Leben bringt mich in die Probleme, glaube ich. Das ist das Glück, dass das Leben uns in die Chancen, in die Situation bringt, wo wir genötigt werden zur Selbstlosigkeit. Das finde ich, ist also die Hilfe, die da hineingehört. Ich würde sagen, die Wette kann das Erste sein, aber sie bringt mich dann, wenn ich Glück habe, in die Situation, dass ich genötigt werde, wirklich selbstvergessen zu werden. Und da hat Jesus ja noch zu wenig gesagt, wenn Jesus bei Johannes jemals sagt, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das hat schon Paulus korrigiert und sagt, nein, er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Nicht er ist der Feind, wir haben uns als feindlich erwiesen. Deswegen muss ja auch dieser Messtext da richtig werden, nicht als wir im Ungehorsam seine Freundschaft verloren, sondern als wir im Ungehorsam seine Freundschaft verworfen haben, hat er trotzdem weiter gesucht und gearbeitet. Das ist auch so einer der Übersetzungsfehler. Sie wissen ja, wir haben ja inzwischen eine neue Übersetzung der sogenannten Einheitsübersetzung. Die ist jetzt da. Man kann nicht verstehen, warum die vorher, das wussten die doch, dass das jetzt kommt, dass sie in dem neuen Gotteslob die Psalmen noch in der alten Übersetzung statt in der neuen Übersetzung gedruckt haben. Da kann man sich fragen, warum die so einen Unfug gemacht haben. Denn da ist der neue Text schon da. Und da sind wirklich viele gute Verbesserungen. Also eine, die ich besonders schätze, ist, dass dieser Tod Jesu im Johannesevangelium jetzt geändert ist. Da hat es ja immer geheißen, er gab den Geist auf, wie ein Auto, das kaputt geht, oder eine Waschmaschine. Nicht? Wahnsinn. Und da steht es jetzt, er übergab den Geist. Und so steht es auch im Griechischen. Paredoken steht da. Wie man das so lange so falsch machen konnte, ist mir völlig schleierhaft. Das ist also behoben zum Beispiel. Ja, eben. Nicht? Das ist das, was da hin. Genauso. Ja, ja. Also deswegen, das ist wirklich unerträglich. Aber sie haben nicht alles verbessert. Vieles stehen lassen, also die Fehlübersetzung in den Seligpreisungen ist immer noch drin. Statt zu sagen, selig die Sanftmütigen, heißt es immer noch selig, die keine Gewalt anwenden. So dass die Polizisten nach wie vor nicht in den Himmel kommen. Nicht? Also das ist schon merkwürdig. Und Jesus selber Probleme hat, damit der Geißel da im Tempel.
Ja, im Moment sind sie ja noch sanftmütig, die Polizisten.
Ja, ja. Ja. Nein, entscheidend ist, dass sie Gewalt anwenden können. Und das gehört sich so. Gewalt ist in sich erstmal nicht in jedem Fall was Böses. Gewalt ist unangenehm für den, den es trifft. Aber sonst nicht. Ja, die Zeit ist schon wieder rum und draußen schneit, sehe ich. Vielen Dank. In einer Woche will ich dann nochmal über Pascal in sich sein, was er uns entwirft als gewöhnliches Leben oder so. das möchte ich Ihnen sagen, also worum es ihm da geht. Hier, das ist halt berühmt, aber ich finde es nicht so toll mit der Wette. Aber deswegen wollte ich es Ihnen aber trotzdem darstellen, weil das ist, was viele als einzige wissen von ihm oder so.
Eine Frage, ist Ihnen recht, weil Sie aus Text übersetzt immer da sind?
Ja.
Wenn man eine Liste auflegen, Freundeskreis München für das Blatt, also was einladen können Sie?
Also können Sie gern machen, ja. Ich habe übrigens mit dem Rektor ja heute Mittag geredet, also die haben mich offiziell schon verabschiedet, ich habe nicht gefragt, warum das nicht nächstes Mal erst geht, sondern er kann da offenbar nicht. So bin ich da schon verabschiedet worden bei den Jesuiten heute beim Mittagessen und der Vizerektor hier hat also auch geredet kurz oder so. Und da habe ich auch mit dem Präsidenten geredet und habe gesagt, es gibt doch die Möglichkeit, dass Sie auch Leute, das hätte ich auch Ihnen gesagt, dass man Leute auch einladen kann für eben einen Abendvortrag oder für einen Workshop oder so etwas. Ich sagte, ja klar, das kann man ja machen, also so etwas wird es sicher geben. Wie bitte?
Freitag, Samstag zum Beispiel.
So, ja eben, sowas, nur eben nicht regelmäßig, also als wirkliche Vorlesung, aber so, weil die laden ja immer Leute ein, die irgendwas einen Vortrag halten oder eben, wie gesagt, einen Workshop oder so etwas. Und dann sagt er, ja, das kann man natürlich machen, also das wird es auch sicher geben. Auch so, wie die geredet haben, denn so wie es an sich wäre ich ja im Oktober, sind es genau 50 Jahre, dass ich hier doziere. Da gab es vorher das noch gar nicht, da war das ja noch in Pullach, wo ich da angefangen habe. Meinen ersten Vortrag habe ich an der Hochschule gehalten, meine erste Vorlesung war im Oktober 68.
Das wäre doch genau dann ein Datum.
Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Also etwas, so fehlt, also ein Jahr fehlt also da dran. Nicht? Und das haben Sie auch gesagt, dass es eigentlich, also ja, eben fast 50 Jahre auf die Weise dann geworden wäre. Das wird also sicher, wird da irgendwas mal gemacht. Das wird man sehen. Sodass dann, aber warum sollen Sie nicht auch irgendwas tun wollen oder so? Ne? Das müsste man gucken. Aber das wird von der Hochschule aus also auf jeden Fall auch geschehen. Davon war die Rede.
Ja, dass die Initiative auch werden.
Ja, ja. Ja, und ich habe es einfach angesprochen, ja. Habe gesagt, ich habe das auch Ihnen schon gesagt, weil ich gesagt, ja, wie haben denn die Leute reagiert? Die waren schon überrascht und waren betrübt, weil wir wirklich gut da miteinander reden. Und ich habe aber auch gesagt, klar, wenn das so in der Verfassung steht, ist es eben so. Sag ich, aber man kann ja eben, Sie laden ja auch sonst Leute ein, die einmal was reden, sagt er, ja, gar kein Problem, das können wir also dann schon gucken in einer Form. Da war ja eben im letzten Jahr, im letzten Jahr waren das zum Beispiel eben die Rana Lecture, war ja so etwas und da waren ja wirklich genug Leute da in der Aula und habe auch viel Feedback bekommen hinterher dann nochmal. Und so, dass das dann geht und dann ist man nicht so in der Schwierigkeit, wie zum Beispiel morgen wird das klappen mit der U-Bahn oder nicht, dass ich da wieder das Gerät mitnehmen soll, damit ich das aufnehmen kann, wenn es nicht anders geht oder so Geschichten. Ne? Das gibt es dann nochmal. Das kann nochmal sein. In dem Sinn. Also bis nächste Woche. Ja.